D-Radio Wissen. Update.
Meine Kollegen haben den Mann, der diese ganze Geschichte ins Internet gestellt hat, aufgesucht. Sie haben ihn vernommen und er hat jetzt eingeräumt, er hat sich die Geschichte ausgedacht. Es gibt keinen toten Flüchtling.
Ein Sprecher der Berliner Polizei hat offiziell gemacht, was ich gestern Abend schon angedeutet hatte. Der Fall des syrischen Flüchtlings, der beim tagelangen Warten vorm Amt gestorben sein soll, war erfunden. Ausgedacht von einem ehrenamtlichen Helfer und groß verbreitet von einer Berliner Hilfsinitiative. Die Falschmeldungen und Lügen, die rund um das Thema Flüchtlinge verbreitet werden, wie Wahrheiten, sie häufen sich. Damit beginnt das Update. Ich bin Arne Hell.
Update.
Angefangen hat es mit einem Facebook-Post. Ein Mann, der monatelang schon in seiner Freizeit Flüchtlingen am Berliner Lageso hilft, hat über einen angeblich kranken Asylsuchenden aus Syrien geschrieben.
Er ist gerade verstorben. Ich melde mich hiermit offiziell ab.
Zur Nachricht geworden ist das Ganze dann durch die Hilfsinitiative Moabit hilft. Dort kennt man den ehrenamtlichen Helfer und vertraut ihm. So sehr, dass eine Sprecherin der Initiative allen Medien gestern bestätigt hat, ja, der syrische Flüchtling ist tot, er ist auf dem Weg in die Klinik an Herzstillstand gestorben. Ohne diese angeblichen Fakten irgendwie zu überprüfen. Erst am Abend ist dann klar, alles erfunden. Heute hat Diana Henniges von Moabit Hilft dann eingeräumt, dass sie und ihre Leute Mist gebaut haben.
Aber schlussendlich, jeder, der von Ihnen hier steht, hat auch genauso an diese Geschichte geglaubt. Also ist sie denn doch nicht ganz so unwahrscheinlich. Und wenn wir da mal tief in uns gehen, das kann sich jeder Helfer, jeder Politiker und jeder Pressevertreter hier mittlerweile vorstellen, dass sowas passiert.
Vorstellen können sich mittlerweile offenbar viele so einiges zum Thema Flüchtlinge, wenn es ihnen in den Kram passt. Sei es, um den Behörden etwas vorzuwerfen oder deutlich öfter, um Stimmung gegen Flüchtlinge zu machen. Regelmäßig wird im Netz über angebliche Vergewaltigungen berichtet, ohne jeden Beleg. Flüchtlinge aus einer Unterkunft in Baden-Württemberg sollen Schafe gestohlen und geschächtet haben, frei erfunden. Und dann die Geschichte mit dem 13-jährigen Mädchen aus Berlin, das angeblich von Flüchtlingen entführt und vergewaltigt wurde, besonders penetrant verbreitet vom russischen Fernsehen. Dass die Polizei solche Vorwürfe überprüft und ermittelt, dass sie unwahr sind, das macht die Gerüchte für bestimmte Gruppen offenbar nur noch wahrer. Berlins Innensenator Frank Henkel findet es gerade deshalb unverantwortlich, dass der Helfer vom Lageso sich den Tod des Flüchtlings ausgedacht hat.
Es ist einfach widerlich, wenn Einzelne mit erfundenen Horrorgeschichten die Stimmung zusätzlich anheizen oder dies zumindest billigend in Kauf nehmen.
Zwei Meldungen zum Thema Flüchtlinge von heute, die garantiert wahr sind. Die Polizei in Baden-Württemberg hat heute Flüchtlinge aus nordafrikanischen Ländern gezwungen, sich wie vorgeschrieben registrieren zu lassen. Die Männer hatten sich vorher geweigert, obwohl sie gesagt haben, dass sie Asyl beantragen wollen. Und der Chef der Kripo in Braunschweig hat eine Auflistung herausgegeben, wie viele Straftaten dort seit letzten Sommer von Flüchtlingen verübt wurden. Es waren, prozentual gesehen, genauso viele wie sonst in der deutschen Bevölkerung.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Über Social Media regen sich viele über die Falschmeldung vom Tod eines syrischen Flüchtlings in Berlin und ihre Folgen auf. Auf Zeit Online fragt S. Johnson, weiß der Himmel, was den Helfer zu dieser Aktion geritten hat? Vielleicht dachte er verquer, er könnte damit eine Änderung der seit langem unzumutbaren Umstände vor dem Lageso forcieren. Kybernetik findet, letztlich hält dieser Fall uns einen Spiegel vor. Wie schnell sind wir bereit, einfach ungeprüft Dinge zu glauben und sie auch schnell weiter zu verbreiten? Und Just Call Me Frank empfiehlt, vielleicht sollte man sich auch einfach mal auf das Positive dieser Nachricht konzentrieren. Es ist niemand gestorben. Auf Twitter fordert Maike Lobo, die enormen Leistungen von Moabit Hilft vor dem Lageso dürfen nicht durch die Lüge eines Einzelnen entwertet werden. Und Kim Neumann schreibt auf Facebook, Propaganda von links. Hey, das ist neu. Wenn das alles nicht so verdammt ernst wäre, könnte man sich mit Popcorn in der Hand unterhaltsame Zeiten machen.
Was sonst noch wichtig war?
Es gibt in der Bundesregierung keinen Streit.
Das hat Vizekanzler Sigmar Gabriel am Vormittag im Bundestag gesagt. Ob er es selber glaubt angesichts der Auseinandersetzungen in der Flüchtlingspolitik, das weiß nur er allein. Fakt ist, gerade eben haben Gabriel, Bundeskanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer versucht, sich auf Dinge zu einigen, die sie eigentlich schon letztes Jahr beschließen wollten. Es ging vor allem um die Frage, wie lange bestimmte Flüchtlinge ihre Familien nicht nachholen dürfen und welche Länder noch als sichere Herkunftsländer eingestuft werden sollen. Ergebnisse sollen erst nach einem weiteren Treffen heute Abend rausgegeben werden. Dann kommen die Ministerpräsidenten der Bundesländer dazu. Ihnen geht es vor allem darum, wie die Integration von Flüchtlingen bezahlt wird. Die Regierungschefin des Saarlandes, Annegret Kramp-Karrenbauer, befürchtet, dass gerade mehr und mehr Menschen das Vertrauen in die Politik verlieren.
Und ich kann nur hoffen, dass heute vom Treffen klare Signale ausgehen, dass wir weiter gemeinsam an der Lösung des Problems arbeiten.
Zwei andere EU-Länder haben heute neue Pläne in der Asylpolitik angekündigt. Schweden will in den nächsten Jahren bis zu 80.000 abgelehnte Asylsuchende abschieben. Und ein Mitglied der niederländischen Regierung hat in einem Interview angekündigt, dass Flüchtlinge demnächst direkt wieder zurückgeschickt werden, wenn sie von der Türkei aus auf griechischen Inseln ankommen. Die Niederlande hat im Moment die EU-Ratspräsidentschaft. Die Bundeswehr wird demnächst mit deutlich mehr Soldaten in Mali in Westafrika im Einsatz sein. Der Bundestag hat dafür gestimmt, dass der Einsatz ausgeweitet wird. Im Rahmen der UNO-Friedensmission werden dann bis zu 650 deutsche Soldaten dabei sein, im unruhigen Norden Malis, da wo gegen islamistische Milizen gekämpft wird. SPD-Verteidigungspolitiker Nils Annen findet das Risiko gerechtfertigt.
Ein Engagement, das ein sehr klares Zeichen setzen soll. Unser Nachbarkontinent Afrika darf uns nicht egal sein.
Der Einsatz soll vor allem die französische Armee entlasten, weil sie mehr Soldaten in den Kampf gegen die Terrorgruppe IS geschickt hat, als Reaktion auf die Anschläge in Paris. Im Bundestag stimmten auch die Grünen mehrheitlich für den Einsatz, nur die Linkspartei stimmte geschlossen dagegen. Hundertfacher Mord, Vergewaltigung, Verfolgung von politischen Gegnern. Das sind die Verbrechen, die die Anklage dem früheren Präsidenten der Elfenbeinküste vorwirft, Laurent Gbagbo. Er steht seit heute vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Die Chefanklägerin dort ist sich sicher, dass alle Verbrechen nur einem Ziel dienten, nämlich Gbagbo im Amt zu halten.
To keep Mr. Gbagbo in power by all means.
Gbagbo hatte die Präsidentschaftswahlen im Jahr 2010 in der Elfenbeinküste verloren. Er weigerte sich aber zu gehen und es kam zu wochenlangen Kämpfen mit Anhängern seines politischen Gegners. Demonstranten wurden erschossen und Bomben wurden auf Marktplätzen gezündet. Etwa 3000 Menschen wurden insgesamt getötet. Am Ende wurde Gbagbo von gegnerischen Truppen festgenommen und nach Den Haag ausgeliefert. Er plädierte heute zum Prozessauftakt auf unschuldig. YouTube weigert sich ja, für Musik zu bezahlen, die User hochladen, zum Beispiel in Deutschland an die GEMA, die das Geld dann an die Künstler verteilen würde. Seit Jahren zieht die GEMA gegen YouTube vor Gericht. Jetzt hat sie ein weiteres Mal einen Prozess verloren. Das Urteil des Oberlandesgerichts München: YouTube muss der GEMA und damit den Musikern keinen Schadenersatz zahlen. Die GEMA hatte 1,6 Millionen Euro gefordert, beispielhaft für 1000 verschiedene Songs. Das Argument: YouTube verdient mit den Videos durch Werbung Geld und muss die Künstler daran beteiligen. Das Gericht hat aber entschieden, nur die Nutzer und nicht YouTube sind für das Hochladen verantwortlich. Darum auch kein Schadenersatz. Noch ist der Streit aber nicht endgültig geklärt. Die GEMA will vor den Bundesgerichtshof ziehen.
Was noch wichtig wird:
Einmal ist die geplante Friedenskonferenz für Syrien schon verschoben worden. Morgen soll das Treffen in Genf endlich stattfinden. Aber ob das klappt, hängt noch in der Schwebe. Ein Bündnis von mehreren Oppositionsgruppen stellt Vorbedingungen. Sie wollen vom syrischen Machthaber Bashar al-Assad die Zusage, dass Städte nicht mehr belagert werden und die Menschen dort versorgt werden können. Und sie wollen, dass ausländische Mächte aufhören, Luftangriffe auf Zivilisten zu fliegen. Damit ist offenbar Russland gemeint, das Assad unterstützt. Das Bündnis repräsentiert nur einen Teil der syrischen Opposition gegen Assad. Die Gruppen bestehen aber darauf, der einzige Vertreter der Opposition auf der Konferenz zu sein. Die USA haben das Bündnis aufgefordert, ohne Vorbedingungen morgen an der Konferenz teilzunehmen.
Und sonst in der Welt?
Sicher ist sicher. Kurz bevor in Myanmar, dem früheren Birma, noch Präsident Thein Sein seine Macht abgibt, hat die Regierung ein Gesetz verabschiedet, das ihn vor Strafverfolgung schützt. Konkret geht es um eine Regel, wonach er nicht im Nachhinein wegen Amtshandlungen angeklagt werden kann. Einen Anlass dafür gibt es bislang nicht. Beschwerden oder sogar Anklagen liegen gegen Thein Sein nicht vor. Im Gegenteil, er gilt als Reformer, der in seinen 5 Jahren im Amt die Öffnung des Landes vorangetrieben hat. Seine Partei, die vom Militär gegründete USDP, hatte bei den Wahlen im November gut 90% ihrer Sitze verloren. Im neuen Parlament hat die bisherige Oppositionspartei NLD die absolute Mehrheit, die von der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi geführt wird. Ein Känguru als Bombe. So lautet kurz gesagt der Vorwurf gegen einen 19-jährigen Australier. Der Mann sitzt schon seit April in Sydney in Haft. Er war im Zuge der Terrorermittlungen in Melbourne festgenommen worden. Laut Gerichtsakten soll er in einem Internet-Chat darüber spekuliert haben, ein Känguru mit Sprengstoff zu bepacken, mit dem IS-Symbol zu bemalen und dann auf eine Gruppe Polizisten loszulassen. Vor Gericht gab es bereits eine Anhörung. Dabei hat der 19-Jährige den Vorwurf zurückgewiesen, dass er einen Anschlag geplant haben soll.
In Frankreich gibt es jetzt gesetzliche Regeln für die passive Sterbehilfe. Das Parlament und der Senat in Paris haben ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Demnach dürfen todkranke Patienten von ihrem Arzt eine sogenannte terminale Sedierung verlangen. Dabei werden sie erst in eine Narkose versetzt, dann werden die lebenserhaltenden Maßnahmen abgestellt, zum Beispiel die künstliche Ernährung oder Beatmung. Die Patienten sollen so ohne Schmerz und Angst sterben können. Bei Patienten, die sich nicht mehr äußern können, sollen die Angehörigen entscheiden. Über das Gesetz war in Frankreich lange gestritten worden. Viele Ärzte sagen, dass es eigentlich besser wäre, die aktive Sterbehilfe zu erlauben, also das Verabreichen eines tödlichen Medikaments, weil das für die Patienten schneller geht.
Wissensnachrichten.
Schachcomputer, die gibt's schon ziemlich lange, aber jetzt hat zum ersten Mal eine Software namens AlphaGo gegen einen professionellen Spieler, nämlich den europäischen Champion, in einem anderen Brettspiel gewonnen, im Brettspiel Go. Darüber berichtet heute das Fachmagazin Nature. Und Anna Kohn aus den D-Radio-Wissen-Nachrichten weiß Bescheid. Was ist denn Go überhaupt für ein Spiel?
Also das ist ein tausende Jahre altes chinesisches Brettspiel. Das wird mit weißen und schwarzen Steinen gespielt. Und du versuchst mit deinen Steinen, den Stein von der anderen Farbe zu umzingeln und damit wirfst du ihn dann aus dem Spiel.
Also ein Spiel, bei dem viel Logik gefragt ist, ne?
Ja und nein. Also es gibt bei Go noch viel, viel mehr mögliche Spielzüge als bei Schach. So viele, dass ein einzelner Mensch die gar nicht alle durchgehen kann, während er da am Spielbrett sitzt. Und deshalb ist es eben auch ein sehr intuitives Spiel. Eigentlich was Computern schwerfällt, sagen auch die Erfinder von AlphaGo, die sind von Google DeepMind.
Okay, und wie hat AlphaGo das dann geschafft?
AlphaGo hat zwei neuronale Netzwerke und das eine Netzwerk, das sucht aus dieser enormen möglichen Menge von Brettpositionen für einen Stein einige heraus, die vielversprechend erscheinen. Und das andere Netzwerk, das geht dann die nächsten möglichen Spielzüge durch und am Ende sucht dann nochmal eine klassische Suche den besten unter den Spielzügen heraus, die noch verbleiben. Und gegen andere Go-Programme hat AlphaGo so 499 von 500 Spielen gewonnen und jetzt hat das Programm eben auch den amtierenden europäischen Go-Meister Fan Hui geschlagen.
Und gegen wen spielt AlphaGo als nächstes?
Also im März wird AlphaGo in Südkorea gegen einen der weltbesten Go-Spieler, Lee Sedol, antreten und der hat schon verkündet, dass er glaubt, dass er die Maschine auf jeden Fall schlagen kann.
Okay, werden wir sehen, ob das klappt. Was auf jeden Fall gut geklappt hat, ist die Geschichte mit den antarktischen Pilzen im All. Ja, Forscher haben Pilze aus der Antarktis gesammelt und dann auf die ISS geschickt, die internationale Raumstation. Warum haben die das gemacht, Anna?
Weil sie gucken wollten, ob die Pilze auch auf dem Mars überleben könnten. Das sind jetzt nicht so Pilze wie die, die man im Wald findet, sondern eher so kleine schwarze Krümel. Kryptoendolytische Mikroorganismen heißen die, um genau zu sein. Das heißt einfach, dass sie versteckt in Felsritzen leben. Und das ist auch ganz gut so, weil auf der Erde leben die in einer der menschenfeindlichsten Gegenden, den antarktischen Trockentälern. Da liegt kein Schnee, wie man so denken würde, sondern da weht so ein starker, eisiger Wind, dass eigentlich fast nichts überleben kann. Und die Bedingungen in diesen antarktischen Trockentälern, die sind eben so ähnlich fies wie auf dem Mars.
Und jetzt haben die Forscher da bestimmt Experimente mit denen gemacht. Also was genau haben sie auf der ISS gemacht mit den Pilzen?
Die haben sie Bedingungen ausgesetzt, die so ähnlich waren wie auf dem Mars. Die haben sie in kleine Behälter gesteckt, so etwa 1,5 Zentimeter im Durchmesser groß. Und dann haben sie sie an einer Plattform außen an der ISS befestigt. Exposure heißt die. Und 18 Monate lang waren die kleinen Krümelpilze dann in diesen Behältern einer Atmosphäre ausgesetzt, die so ähnlich ist wie die auf dem Mars. Also ähnliche Anteile von CO2, dem Edelgas Argon und sehr wenig Sauerstoff und einem sehr hohen Druck. Und dazu wurden dann einige Pilze auch noch wie auf dem Mars mit ultraviolettem Licht bestrahlt. Und als die Wissenschaftler die Pilze wieder reingeholt haben, waren 60% der Pilzzellen immer noch intakt.
Vom All zurück auf die Erde. Hier denkt die Weltgesundheitsorganisation jetzt darüber nach, ob sie wegen des Zika-Virus einen weltweiten Gesundheitsnotfall ausruft, ne?
Ja, die Generaldirektorin Margaret Chan, die hat gesagt, dass die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, darüber auf einer Dringlichkeitssitzung am Montag entscheiden will. Die WHO macht sich wirklich große Sorgen, weil sich das Virus in manchen Gegenden explosionsartig verbreiten soll. Ein anderer Experte hat aber gesagt, es gebe keinen Grund zur Panik, Zika sei nicht Ebola. Die WHO zählt jetzt schon bis zu 1,5 Millionen Zika-Erkrankungen allein in Brasilien. Es gibt aber auch in Europa Fälle von Zika-Infektionen. Der Erreger steht im Verdacht, bei Schwangeren das ungeborene Kind zu schädigen. Und die Babys, die kommen dann mit einem zu kleinen Kopf und auch geistigen Behinderungen zur Welt. Erwachsene merken von der Erkrankung dagegen oft kaum was.
Wetter.
Regen fällt heute Abend vor allem noch im Süden Deutschlands. Weiter nördlich bleibt es trocken. Die Temperaturen sind weiterhin weit von typischen Januarwerten entfernt. Morgen bleibt es dann im Süden regnerisch. Im Laufe des Tages ziehen die Wolken aber weiter. Dazu Höchstwerte zwischen plus 3 und plus 11 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.